Irgendwo in einer Fabrik in China laufen Handyhüllen, Schlüsselanhänger und Rucksäcke über ein Fließband. Hunderte pro Tag. Auf jedes dieser Produkte wird dasselbe Logo gedruckt. Ein Hase mit Fliege. Das Unternehmen, zu dem der Hase gehört, produziert keines dieser Produkte selbst. Es stellt überhaupt nichts her. Es druckt kein Magazin mehr, es betreibt keinen Club und kein Casino. Es verkauft nur noch eins. Dieses Logo. Lizenzprodukte mit dem Playboy Bunny generieren jährlich über 3 Milliarden Dollar Umsatz. Und trotzdem, das Magazin, mit dem alles angefangen hat, wurde 2020 eingestellt. Das Ende des Playboys. Kein Heft mehr, kein Playmate, kein Club, nur noch eins. Der Hase auf fremden Produkten. Aber wie wurde aus einem einzigen Nacktbild ein globales Markenimperium? Und was passiert mit einem Unternehmen, dessen Symbol wertvoller wird als sein Inhalt? Hi, mein Name ist Janis und mit Studio J erkläre ich euch komplexe Themen in guten Geschichten.
J.
Mein erster und einziger Playboy wurde mir damals in den Sommerferien gekauft, als ich gerade 15 Jahre alt war. Damals habe ich das Heft aus dem Urlaub mit nach Hause geschmuggelt und dann unter der Matratze in meinem Zimmer versteckt. Da lag es dann, bis ich es irgendwann komplett vergessen habe und erst beim Umzug wieder aufgetaucht ist mit ein paar echt schlechten Klausuren, aber das ist ein anderes Thema. Für mich war das irgendwie eine ganz große und geheimnisvolle Sache. Von der ganzen Geschichte hinter dem Magazin wusste ich natürlich damals noch überhaupt nichts. Dabei könnte sie spannender nicht sein. Sie beginnt nicht in einem Büro oder an einem Schreibtisch, sondern in der Küche eines jungen Mannes. Herbst 1953, Chicago. In einer Küche in der Southside sitzt ein 27-jähriger Mann an seinem Esstisch. Vor ihm Bildausschnitte, Textentwürfe, eine Schere und eine Tube Klebstoff. Er baut das Layout einer Zeitschrift, die es bis jetzt noch nicht gibt. Sein Startkapital? $600. Geliehen gegen ein Pfand auf die Möbel um ihn herum. Der Mann am Küchentisch heißt Hugh Hefner. Bis vor kurzem hat er als Werbetexter für das Männermagazin Esquire gearbeitet, für $60 die Woche. Als er um eine Gehaltserhöhung von $5 bittet, wird seine Forderung abgelehnt. Hefner kündigt. Was er nun vorhat, klingt auf dem Papier größenwahnsinnig. Er will sein eigenes Magazin gründen. Für Männer. Mit Erotik, aber eben nicht nur. Sein Konzept?
It is an attempt to incorporate sex into the fabric of society.
Nackte Frauen neben Kurzgeschichten, Jazz-Rezensionen neben Cocktailtipps, Mode neben Philosophie. Ein Heft, das Sex nicht versteckt, sondern einrahmt in einen modernen Lebensstil. Das Problem? Hefner hat kein Geld.
I had enough money at that point to produce just the one issue.
Die $600 aus dem Möbelkredit reichen für sein Vorhaben nicht. Also klopft er bei Freunden und Familie an. 45 verschiedene Investoren geben ihm Beträge zwischen $25 und $500. Insgesamt kratzt er so $8,000 zusammen, darunter auch $1,000 von seiner Mutter, einer strenggläubigen Methodistin. Sie glaubt zwar nicht an die Geschäftsidee, aber an ihren Sohn Hugh. Von dem gesammelten Geld kauft Hefner unter anderem die Rechte eines Nacktfotos des damals weltberühmten Superstars Marilyn Monroe. Das Foto stammt aus einem Kalendershooting von 1949. Monroe hat die Bilder in einer Phase aufnehmen lassen, in der sie völlig pleite und noch nicht wirklich berühmt war. Hefner kauft die Nutzungsrechte von dem kleinen Kalenderverlag für $500. Monroe selbst weiß nichts davon. Sie hat nach der Modelgage von $50 kein Geld an den Bildern verdient. Und trotz riesiger Auflage wird sie auch keinen weiteren Cent mehr sehen. Das erste Heft erscheint im Dezember 1953. Verkaufspreis 50 Cent.
And didn't put a date on it, because I wasn't sure I would have enough money for the second.
Hefner druckt kein Datum auf das Cover, weil er sich noch nicht so richtig sicher ist, ob es überhaupt jemals eine zweite Ausgabe geben wird. Doch überraschend wird die gesamte Auflage, knapp 54.000 Exemplare, innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft. Für die zweite Ausgabe entwirft Art Paul in nur einer halben Stunde ein Logo. Ein Hasenkopf im Profil, mit Fliege, schwarz auf weiß. Dieser Hase wird in den nächsten 70 Jahren eines der bekanntesten Markenzeichen der Welt. Aber es ist nicht nur der Hase allein, der den Playboy so erfolgreich macht. Es ist die Positionierung. In der ersten Ausgabe druckt Hefner Kurzgeschichten neben die Nacktbilder von Bestseller-Autoren wie Ray Bradbury und Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle. Jazz-Kolumnen neben Cocktailrezepten, Modetipps neben Cartoons. Diese Mischung ist das Entscheidende. Denn in den 50er Jahren ist Amerika prüde, Sex ein absolutes Tabu. Erotikmagazine gelten als Schmuddelhefte, die man besser unter der Matratze versteckt. Puh, wenigstens hier habe ich alles richtig gemacht. Hefner jedoch fechtet diese Logik an.
I just wanted to do a magazine that I believed in and that would be successful enough so I could keep doing it.
Er erschafft ein Heft, das man offen auf den Couchtisch legen kann, weil neben den Nacktbildern Hemingway und Jazz-Reviews stehen.
Playboy reflects your appreciation of the total good life.
Playboy verkauft keine Pornografie. Playboy verkauft eine Erlaubnis. Die Erlaubnis, gleichzeitig intellektuell und sexuell interessiert zu sein, ohne sich dafür zu schämen. In einer Gesellschaft voller Tabus ist das eine ziemliche Revolution. Und genau diese Erlaubnis wird zum Fundament von allem, was danach kommt. Innerhalb von 5 Jahren steigt die Auflage auf über 1 Million Exemplare im Monat an. Der Playboy ist nicht mehr nur ein Magazin, er ist eine Marke geworden. Und Hefner hat eine Idee, wie man diese Erlaubnis vom Papier in die Welt bringt. Chicago. In einem mehrstöckigen Gebäude in der Innenstadt stehen 30 junge Frauen zur Inspektion bereit. Sie tragen Korsett, Hasenohren, Handschuhe, Fliege und einen Baumwollpuschel am Po. Alles muss sitzen, denn heute Abend eröffnet der erste Playboy-Club der Welt. Und die Schlange vor der Tür ist lang. Bis hierhin ist Playboy ein Magazin. Tinte auf Papier. Aber Hugh Hefner will mehr. Er will, dass man seine Marke nicht nur liest, sondern erleben kann. Der Playboy Club ist dabei nur eine logische Konsequenz. Das Konzept ist simpel. Ein Nachtclub mit Restaurant, Bar und Live-Programm. Zutritt? Nur für Mitglieder. Gegen eine Jahresgebühr von $25. Dafür bekommt man einen goldenen Schlüssel. Die Schlüsselkarte an sich wird zum Statussymbol. Der Besuch selbst ist eher optional. Nur 21% der Mitglieder betreten jemals einen Playboy-Club. Die übrigen 79% zahlen $25 im Jahr für das Gefühl, dazuzugehören. Das ist kein klassisches Gastronomiegeschäft. Hugh Hefner schafft es erneut, aus einem Tabu eine Erlaubnis zu machen. Nur dieses Mal nicht mit Papier, sondern in Form eines goldenen Schlüssels. Der Chicagoer Club wird zum meistbesuchten Nachtclub der Welt. Allein im ersten Quartal kommen über 132.000 Gäste. Newsweek nennt den Club ein Disneyland für Erwachsene. Es folgt der entscheidende Business-Move. Playboy baut die meisten Clubs, die nun folgen werden, nicht selbst. Das Konzept wird lizenziert und so zum Franchise-Geschäft. Das heißt, lokale Betreiber zahlen eine Gebühr, übernehmen die Bau- und Betriebskosten selbst und verpflichten sich, alles genau nach Playboy-Vorgaben umzusetzen. Playboy selbst umgeht das Risiko und kassiert am Gewinn schlussendlich trotzdem mit. Gleichzeitig funktionieren die Clubs als riesige Werbeplattform für das eigentliche Magazin. Mehr Clubs bedeuten mehr Sichtbarkeit. Mehr Sichtbarkeit, mehr verkaufte Hefte und mehr verkaufte Hefte, mehr Werbeeinnahmen. Innerhalb von nur 5 Jahren entstehen Playboy-Clubs in über 10 Städten der USA. Dazu internationale Standorte in London, Jamaika und den Philippinen. Zu Spitzenzeiten betreibt oder lizenziert Playboy über 40 Clubs weltweit. Hinter dem Glamour steckt ein System, das wenig Spielraum lässt. Die Frauen in den Bunny-Kostümen arbeiten nach einem 40-seitigen Handbuch. Jede Bewegung ist vorgeschrieben. Now, tray into the side. You don't want it in front of you. Wie man ein Tablett hält, wie man sich bückt, ohne dass das Korsett verrutscht, wann die Bunnies zu lächeln haben. Sie müssen 143 Cocktailrezepte auswendig können.
Okay, all right, let's give it a try. Go along this way, okay? Here we go, low carry at the moment, low carry.
And with it comes a small fly.
Vor jeder Schicht gibt es eine Inspektion. Haare, Nägel, Make-up, Pusche. Wer Fehler macht, sammelt Minuspunkte. 100 Minuspunkte bedeuten die Kündigung. Das Bunny-Kostüm wird sogar zum ersten Arbeitskostüm in der Geschichte, das beim US-Patentamt als Marke eingetragen wird. Ein Kellnerin-Outfit als geschütztes geistiges Eigentum. Die Männer hinter Playboy denken von Anfang an alles als Marke. Dabei geht es nicht nur ums Geschäft. Hefner nutzt seine Plattform auch politisch. Bei der Eröffnung des Chicagoer Clubs tritt die damals 17-jährige Aretha Franklin auf. In einer Zeit, zu der in vielen US-Bundesstaaten noch die Rassentrennung besteht, treten in Playboy-Clubs schwarze und weiße Künstlerinnen und Künstler gemeinsam auf. Im Magazin erscheint 1965 ein 14-seitiges Interview mit Martin Luther King. In den Südstaaten wird Playboy deshalb die Ausstrahlung einer eigenen TV-Show verweigert. 1965 expandiert Playboy nach London und eröffnet dort ein Casino. Es wird das lukrativste Geschäft des gesamten Imperiums. Allein das Londoner Casino erwirtschaftet 32 Millionen Dollar Jahresgewinn, mehr als das Magazin selbst. Parallel wird auch der Name Hugh Hefner zur Marke. In seiner TV-Show Playboy's Penthouse inszeniert er sich als lässiger Gastgeber. Pfeife, Fliege, Cocktail. Sein Image und die Marke verschmelzen. Hugh Hefner ist der ultimative Playboy. Innerhalb eines Jahrzehnts hat Hefner ein Imperium aufgebaut. Clubs, Casinos, Hotels, eine TV-Produktionsfirma, ein Plattenlabel, eine Modelagentur, sogar ein Limousinenservice. Die monatliche Auflage des Magazins übersteigt 1971 die Marke von 7 Millionen Exemplaren. Mehr als Times und Newsweek. 7 Millionen Hefte im Monat. Clubs auf 3 Kontinenten. Casinos in London. Hugh Hefner ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In diesem Moment taucht ein Mann auf, der ihm den Krieg erklärt und das Playboy-Bunny ins Fadenkreuz nimmt. Auf Hugh Hefners Schreibtisch liegt die erste US-Ausgabe eines neuen Konkurrenten. Auf dem Cover das Bunny im Fadenkreuz. Darunter der Slogan »We are going rabbit hunting«. Zum ersten Mal in 16 Jahren hat der Playboy einen Gegner, der es ernst meint.
Please welcome its founder and publisher Bob Guccione.
Der Mann hinter der Kriegserklärung heißt Bob Guccione. Sein Magazin Penthouse. Gegründet 1965 in London. Jetzt auf dem Sprung in die USA. Cuccione's Strategie ist einfach.
Daring, dynamite, the kind of pictures you took. Why did you do that? Why did you think that would be a success?
Our claim to fame. We published the first full-frontal nude.
Er zeigt das, was Playboy nicht zeigt. Während Playboy-Nacktheit immer hinter eleganten Posen und geschickten Schnitten verbirgt, geht Penthouse einen Schritt weiter. Und noch einen. Und noch einen.
When we came into the American market with Penthouse, Playboy was then selling 4.5 million copies. And our first issue, I think, sold 260 or 300,000 copies.
Innerhalb eines Jahres knackt Penthouse die Millionenmarke. Die Branche nennt den Konkurrenzkampf die Pubic Wars, ein Wortspiel auf die antiken Punic Wars, also punischen Kriege. Statt Rom gegen Karthago geht es hier aber um Playboy gegen Penthouse.
The lead passed from Playboy to the little magazine Penthouse.
Und konkret darum, welches Magazin sich traut, noch mehr Nacktheit und noch explizitere Fotos zu zeigen.
So it was what we were doing at the time that was controversial and innovative, not what Playboy was doing. They were treading water and we were moving ahead.
9 Monate nach dem Penthouse-Start zeigt auch Playboy erstmals explizitere Darstellung. Im November 1972 erreicht Playboy mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren den absoluten Rekord. Aber dieser Rekord hat einen Preis. Die großen Werbekunden werden langsam nervös. Marken wie Ford wollen nicht neben plump pornografischen Inhalten stehen. Hefner steht vor einer Entscheidung. Weiter eskalieren und Penthouse auf dessen Terrain schlagen oder zurück zum Kern. Lifestyle mit Anspruch. Er entscheidet sich für den Mainstream. Statt expliziter zu werden, holt Playboy Autorinnen und Autoren wie Margaret Atwood, Gabriel Garcias Marquez und Kinderbuchautor Roald Dahl ins Heft. Playboy investiert in Druckqualität und Fotografie. Es soll das Magazin bleiben, das man offen auf den Couchtisch legen kann. Die Erlaubnis, die Hefner 1953 erfunden hat, soll nicht verspielt werden. Penthouse geht in die andere Richtung und bezahlt dafür den Preis. Guccione eskaliert immer weiter. 1979 übersteigt die Auflage sogar kurzzeitig die von Playboy. Aber die Hardcore-Richtung vertreibt die großen Werbepartner. Das US-Militär verbannt Penthouse von seinen Stützpunkten. 2003 dann meldet Penthouse Insolvenz an. Guccione stirbt 2010.
Bob Guccione died yesterday at a suburban Dallas hospital after a long battle with cancer.
Aber auch Playboy gerät in Straucheln. Hefners Expansionswahn der 70er. Plattenlabel, Limousinenservice, Filmproduktion hat das Unternehmen ungesund aufgebläht. Und 1975 schreibt Playboy erstmals rote Zahlen. Dann der Todesstoß. Die Casino-Lizenz in London wird 1981 entzogen. 32 Millionen Dollar Jahresgewinn. Von einem auf den anderen Tag weg. In Atlantic City scheitert ein anderes geplantes Casino an der Lizenz. Weitere Millionen versenkt. Innerhalb weniger Monate verliert Playboy fast 200 Millionen Dollar. Playboy ist an diesem Punkt rechnerisch bankrott. Das Imperium, das Hefner in 20 Jahren aufgebaut hat, ist innerhalb von Monaten kollabiert. 1982 übernimmt eine Frau das Ruder, mit der niemand gerechnet hat.
If you're a fan of Playboy magazine, for the articles, of course, you may have our next guest to thank. Former Playboy chairman and CEO Christy Hefner, widely credited for turning around her father's...
Hefners Tochter Christy. Sie wird Präsidentin von Playboy Enterprises und handelt nach einer einzigen Erkenntnis. Playboy ist kein Hospitality-Konzern, kein Casino-Betreiber und kein Plattenlabel. Playboy ist eine Medienmarke. Alles, was nicht dazugehört, muss weg. Sie schließt Clubs, verkauft den Privatjet, kappt die Nebengeschäfte. Sie schrumpft das Imperium auf seinen Kern zurück. Das Magazin, die Bilder, den Hasen. Das Unternehmen, das übrig bleibt, ist um einiges schlanker und ein Symbol, das jeder auf der Welt erkennt. Christy Hefner ahnt vielleicht noch nicht, was in diesem Symbol steckt. Aber es wird bald das Einzige sein, was Playboy überhaupt noch hat. Anfang der Nullerjahre. In Fabriken in China werden Millionen Produkte mit dem Bunny-Logo bedruckt. Handyhüllen, Rucksäcke, Bettwäsche, Parfüm. Playboy betreibt in China zeitweise über 3100 Stores. In einem Land, in dem das Playboy-Magazin verboten ist. Das Bunny verkauft sich hier als Zeichen für westlichen Glamour. Was das Logo ursprünglich bedeutet hat, spielt keine Rolle mehr. Während das Bunny auf der einen Seite der Welt Fabriken füllt, bricht in den USA das Kerngeschäft völlig zusammen. Das Internet macht Erotik kostenlos, jederzeit, überall, mit einem Klick. Die Auflage fällt von über 7 Millionen auf unter 300. Das Jahr 2000 endet mit einem Rekordverlust von 47 Millionen Dollar. Und dann passiert etwas, das niemand geplant hat. Nicht das Magazin rettet Playboy, sondern Popkultur rettet den Hasen.
The first time I realized I actually loved Big was over toast and coffee one morning.
What?
Es beginnt mit einer Halskette. Als Sarah Jessica Parker in Sex and the City einen Bunny-Anhänger trägt, wird das Logo über Nacht zum Fashion-Statement. Paris Hilton trägt es, Lindsay Lohan, Jessica Simpson. Plötzlich ist der Hase nicht mehr das Zeichen eines Männermagazins, es wird über Nacht zu einem Accessoire für junge, selbstbewusste Frauen. In Natürlich Blond verkleidet sich Elle Woods als Playboy-Bunny. In Mean Girls trägt Regina George das Kostüm zu Halloween. In Bridget Jones sowieso. Das Bunny wird ironisch, wird Camp, wird Pop. Zum 50-jährigen Jubiläum 2003 launchen Designer wie Versace und Vivienne Westwood limitierte Playboy-Kollaborationen. Das Bunny ist jetzt High Fashion. Und hier kippt das Geschäftsmodell endgültig. Wir erinnern uns. Hefner hat 1953 eine Erlaubnis erfunden. Die Erlaubnis, Sex und Anspruch zusammenzudenken. 50 Jahre später ist von dieser Erlaubnis nur noch das Zeichen übrig. Aber das Zeichen reicht völlig, weil Playboy in den 70ern die Grenze zur Pornografie nicht überschritten hat. Die Entscheidung von damals zahlt sich jetzt aus. Playboy verdient mit dem Bunny auf fremden Produkten mehr als mit dem eigenen Magazin. Das Lizenzgeschäft macht 2013 rund 65% des Gesamtumsatzes aus. Produkte mit dem Hasen werden in über 180 Ländern verkauft. Playboy rückt auf Platz 21 der größten Lizenzgeber der Welt. Noch vor Harley Davidson.
Hugh Hefner, Gründer des Herrenmagazins Playboy, ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
2017 stirbt Hugh Hefner mit 91 Jahren.
Sein für ausgelassene Partys bekanntes Anwesen, Playboy Mansion.
Die Mansion wird verkauft. 2020 veröffentlichte Playboy die letzte Printausgabe in den USA und setzte ab da auf ein rein digitales Angebot. Nach einer Pause von fast 5 Jahren kehrt die Marke jedoch zurück und veröffentlicht im Februar 2025 wieder eine gedruckte Ausgabe. Der Playboy erscheint in den USA mittlerweile als jährliches Printmagazin. In Deutschland erscheint der Playboy noch monatlich als Print. Was bleibt, ist ein Unternehmen, das sich Playboy Group nennt und 2021 zum zweiten Mal an die Börse geht. Kein Magazin, kein Club, kein Casino, nur ein Hase und Lizenzverträge. Während die Aktie 2023 sogar um über 97% abstürzt, bleibt das Bunny stabil. Auf Klamotten, auf Schmuck, auf Handyhüllen, in 180 Ländern. 2026 bedeutet der Hase mit Flieger etwas völlig anderes als 1953. Damals stand er für eine Rebellion gegen das prüde Amerika. Heute hängt es als Schlüsselanhänger neben Hello Kitty. Je weniger Playboy ein Erotikunternehmen wurde, desto besser funktionierte der Hase als Massenware. Ein leeres Zeichen, in das jeder hineinprojiziert, was er will. Luxus, Ironie, Nostalgie, Provokation oder einfach nur ein hübscher Hase mit Fliege. Playboy hat nicht Erotik verkauft. Playboy hat eine Erlaubnis verkauft. Erst auf Papier, dann als goldenen Schlüssel, dann als Lebensstil. Und als das Produkt verschwand, blieb diese Erlaubnis. Hefner hat 1953 keine Zeitschrift gegründet. Er hat eine Marke gebaut, die sich von ihren eigenen Inhalten lösen konnte. Es ist eine der beeindruckendsten Branding-Geschichten des 20. Jahrhunderts. Denn am Ende steht ein Hase, der für alles steht und für nichts. Ein Logo ohne Magazin. Und die Frage, ob eine Marke, die ihr Produkt überlebt, wirklich überlebt hat oder nur noch existiert. Dieses Video hat die Story hinter dem Bunny erzählt. Wenn euch aber die komplette Story hinter Playboy interessiert, dann empfehle ich euch unseren Podcast Imperium, die Playboy Story. Da erzählen wir in 4 Folgen die komplette Geschichte, wie eine Journalistin sich undercover als Bunny in einen Club geschleust hat und dort ein System aus Kontrolle und Doppelmoral aufdeckte, oder von der Tochter, die das Imperium ihres Vaters retten musste, obwohl sie allen Grund gehabt hätte, es brennen zu lassen. Die Playboy Story, überall, wo es Podcasts gibt. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.